Ich freue mich sehr, in eurer Mitte sein zu dürfen. Wie Klaus schon sagte, es ist nicht das erste Mal, aber das erste Mal an einem Sonntagmorgen, an einem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Und wie auch schon angekündigt wurde, der Predigttext habe ich aus dem Römerbrief entnommen, Römer 1, Verse 1 bis 4, die ersten vier Verse dieses Briefes. Und ich möchte einfach noch einmal kurz diese vier Verse vorlesen. Ich verwende die Menge Bibel. Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die Gott durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorausgeweisen hat, nämlich die Heilsbotschaft von seinem Sohne. Dieser ist nach dem Fleische aus Davids Nachkommenschaft hervorgegangen, aber als Sohn Gottes in Macht erwiesen, nach dem Geist der Heiligkeit, aufgrund seiner Auferstehung aus den Toten. Wie war es möglich, dass die wichtigste theologische Schrift, die jemals geschrieben wurde, aus der Feder eines ehemaligen jüdischen Pharisäers stammte, der das Christentum zunächst aufs Äußerste hasste und die Frühkirche mit einer so glühenden Leidenschaft verfolgte, dass er selbst vor dem Töten nicht zurückschreckte. Wie konnte es geschehen, dass dieser einst gewalttätige Mann einen 16 Kapitel umfassenden Brief schrieb, der von einem Jahrhundert zum anderen zur hell lodernden Flamme geworden ist, an deren Feuer sich die größten Glaubenszeugen ihre Fackeln anzündeten? Können wir dieses Geheimnis lüften? In der Tat, wir können es. Die Antwort findet sich in Römer 1, Vers 1. In den ersten Worten dieses Briefes: Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen. Wenden wir uns jede dieser Aussagen einzeln zu und überlegen, welche gewaltige Bedeutung sie für Paulus beinhalten. Das allererste, was uns hier auffällt, ist, dass in diesen Bezeichnungen das Entscheidende nicht die Identität des Paulus ist. Sicherlich wäre es zu erwarten gewesen, dass sich der Autor zunächst einmal vorstellt. Doch gerade dies tut er in den Eingangsworten dieses Briefes nicht. Zumindest nicht in der üblichen Weise. Ihm geht es um etwas ganz anderes. Ohne zu zögern, lenkt er die Aufmerksamkeit seiner Adressaten auf die Tatsache, dass er von einer größeren Macht, von Gott selbst, in Besitz genommen worden ist. Schlicht ausgedrückt möchte Paulus sagen, dass er ganz und gar Gott gehört. Genau das ist es, was letztlich sein Leben bedeutsam gemacht hat. Nicht wer er war, sondern wem er gehörte. Dieses so wichtige Verständnis, einem anderen zu gehören, bringt Paulus in dem Hinweis auf sein Knechtsein zum Ausdruck. Knechtschaft. Paulus lässt sich in der Einleitung seines Briefes nicht dazu verleiten, sich als ein außerordentlich erfolgreicher Heidmissionar darzustellen, um im Vorfeld seines ersten Besuches in Rom Eindruck zu schinden. Keineswegs rückt er sich selbst in den Mittelpunkt, auch wenn er dies dank seiner herausragenden Persönlichkeit hätte tun können. Etwas völlig anderes lag ihm auf dem Herzen. Schlicht und einfach nennt er sich ein Knecht Jesu Christi. Mit dieser Bezeichnung stellt er seine Leser gleich zu Anfang vor ein Entweder-Oder. Kann man einem Mann der so etwas Kurioses schreibt, überhaupt ernst nehmen? Ist er denn glaubwürdig? Könnte es nicht vielmehr sein, dass sich hinter dem Autoren ein Irrsinniger verbirgt, der nun andere mit einem unglaublichen Ammenmärchen zu täuschen beabsichtigt? Tatsache ist doch, dass Jesus, den man den Christus nannte, so um das Jahr 30 von einem römischen Gouverneur namens Pilatus in aller Öffentlichkeit als Verbrecher exekutiert wurde. In verschiedenen Berichten der Profangeschichte wird durch das Faktum seines gewaltsamen Todes bestätigt. Paulus gibt nun vor, diesem längst verstorbenen Mann zu Diensten zu stehen. Nur einem lebendigen Herrn kann man als Knecht angehören. Implizit gibt Paulus also zu verstehen, dass dieser am Kreuz schmachvoll zum Tode gepeinigte Jesus am Leben sei. Sollte das stimmen, was Paulus sagt, musste dieser Gekreuzigte irgendwie den Tod überwunden haben. Sonst sind die 7100 Wörter dieses Briefes nichts weiter als ein unvernünftiges Geschwafel. Paulus lässt keinen Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit aufkommen. Jesus Christus starb sehr wohl. Darüber berichtet er selbst nur wenig später in größter Einzelheit. Von Sinnen ist er deswegen noch lange nicht, wenn er sich als Diener dieses Mannes ansieht. Denn Christus ist von den Toten zurückgekehrt. Nur so ist es möglich, von ihm erkauft, in Besitz genommen und beherrscht zu werden. Ich sagte, erkauft und in Besitz genommen und beherrscht, weil dies genau den Sachverhalt der Lebenssituation widerspiegelt, wie sie Paulus gesehen hat. An anderer Stelle, in 1. Korinther 7, Vers 23, deutet er unmissverständlich auf die gleiche Wahrheit hin, und zwar in Bezug auf die Gläubigen. Ihr seid teuer erkauft worden, werdet nicht Knechte der Menschen. Alle Christen sind Knechte Christi. Infolge seines Sterbens erkaufte der Sohn Gottes sich ein Volk zum Eigentum. Dies bedeutet, dass die Seine nicht mehr sich selbst gehören. So sieht es Paulus im 1. Korinther Kapitel 6, Verse 19 und 20. Ihr seid teuer erkauft worden, macht also Gott Ehre mit eurem Leibe. Das vergossene Blut Christi war der Kaufpreis. Das Leben des Paulus wie das aller Gläubigen gehört nun mit Haut und Haaren diesem lebendigen Herrn. Nun ist es nicht mehr gestattet, das Schicksal in Eigenregie zu meistern. Christus übt die allumfassende Herrschaft über die ihm gehörige Gemeinde Gottes aus. Wie aus Galater 1, Vers 10 zu entnehmen ist, war Paulus sich dessen stets bewusst. Suche ich jetzt nur den Beifall von Menschen zu gewinnen oder nicht vielmehr die Zustimmung Gottes? Nein, wenn ich mich noch um das Wohlgefallen von Menschen bemühte, so wäre ich kein Knecht Christi. Gerade darin zeichnet sich die Knechtschaft Christi aus, dass der Gläubige sich völlig den Anweisungen Gottes unterordnet. Ihm ist es nicht mehr erlaubt, sich selbst zu gefallen zu leben, sondern sich nur noch nach dem zu orientieren, woran der Allmächtige Gefallen trägt. Stellen wir diese überaus erstaunliche Tatsache erneut in den Raum. Paulus sieht sich als Mensch, der mit Blut erkauft worden ist und nun im Besitz eines anderen steht, von dem er völlig beherrscht wird. Dieser absolute Herr ist niemand anderes als Jesus Christus selbst. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Mann, der sein Leben ungefähr 25 Jahre vor Abfassung des Briefes verwirkt hatte. Doch dieser am Fluchholz exekutierte Judenkönig stand, wie Paulus uns in Vers 4 aufzeigt, von den Toten wieder auf und wurde als einzigartiger Sohn in Kraft eingesetzt. In diesem geschichtsträchtigen Brief geht es also nicht um einen genialen Mann namens Paulus. Wir haben es vielmehr mit dem Besitzer des Apostels zu tun, dessen Dienstbauer Knecht Paulus geworden ist. Kurzum, wir haben es mit Gott selbst zu tun. Hier leuchtet uns einer der Gründe auf, wieso das Schreiben an die Gläubigen in Rom kein gewöhnlicher Brief ist. Es lag und liegt eine geistliche Kraft in ihm verborgen, die damals wie heute die Kirche zu regenerieren vermag. Jeder Mensch, der sich seiner heilsbringenden Botschaft im Glauben öffnet, nimmt Anteil an dem unerschöpflichen Reichtum der Erkenntnis Gottes. Doch Paulus war nicht nur ein Knecht Christi Jesu, sondern auch ein berufener Apostel. Berufung. Zweitens sagt uns Paulus, dass er ein zum Apostelamt Berufener ist. Somit ist er nicht nur ein Bluterkaufter, also ein Leibeigner im Dienste seines Herrn stehender Mann. Er ist auch zu einem hohen, ja dem höchsten Amt, der höchsten Aufgabe berufen, die einem Menschen übergeben werden kann. Das Leben des Paulus ist bedeutsam, nicht deswegen, weil er ein kluger Kopf war und vielen Heiden den Zugang zum Reich Gottes eröffnete, sondern allein deshalb, weil ein großes Werk an ihm selbst verbracht wurde. Er ist erkauft und in Besitz genommen worden. Er ist berufen und ausgesondert worden. Jemand anderes ist hier der maßgebliche Akteur. Denn Paulus ist es offensichtlich nicht. Im Römerbrief haben wir es nicht vordergründig mit der Würdigung des Werkes eines berühmten Menschen zu tun, sondern mit dem Werk Gottes in und durch einen ihm völlig ergebenen Menschen. Im Verständnis des Paulus war ein Apostel zunächst eine Person, die den auferstandenen Jesus Christus leibhaftig gesehen hatte. Wichtig war dies deshalb, um aus erster Hand Zeugnis über die historische Auferstehung ablegen zu können. Doch diese Voraussetzung genügte noch nicht. Ein Apostel musste auch von Christus direkt beauftragt und autorisiert werden, um ihn zu repräsentieren und für ihn zu sprechen. Nur so konnte eine lehrmäßige Grundlage für seine Kirche geschaffen werden. Paulus begegnet dem erhöhten Christus auf der Straße nach Damaskus. Dort rief ihn die hellstrahlende Gestalt Jesu in den apostolischen Dienst. Jahre später berichtet Paulus über dieses Ereignis in 1. Korinther 15, Verse 7 und 8. Daraufhin ist er dem Jakobus erschienen, danach sämtlichen Aposteln. Zu allerletzt aber ist er gleichsam als einer Fehlgeburt auch mir erschienen. Die Autorisierung zum Dienst am Evangelium erfolgte postwendend. Jesus bestellte ihn zum Verkündiger der Heilsbotschaft. Denn dazu bin ich dir erschienen, dich zum Diener und Zeugen für das zu machen, was du von mir gesehen hast und für das, was ich dich noch sehen lassen werde. Als Mitbegründer der Urgemeinde erfüllte er die Aufgabe, die Grundmauer der weltweiten Kirche zu legen. Ein Bau, bei welchem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Fragen wir heute, nach dem apostolischen Fundament der Kirche, das ihrem Leben und Dienst Ausrichtung, Halt und Ausdauer verleiht, so kann die Antwort nur lauten, die Heilige Schrift. Ja, das Neue Testament, also die von den Aposteln und Propheten zurückgelassene und vom Heiligen Geist inspirierte Schriftensammlung. Und in der Vielfalt kanonischer Schriften gibt es keinen Brief, der in seinem theologischen Gehalt nur annähernd die Güteklasse besitzt, wie der Römerbrief. Die biblische Quintessenz des herrlichen Evangeliums ist in ihm enthalten. Deshalb ist er zu einem wesentlichen Bestandteil der kirchlichen Lehre geworden, die in Christus ihren Anfang und ihr Ende sieht. Paulus gibt uns zu verstehen, dass seine Berufung zum Apostel die Garantie ist, den Römerbrief nicht als eine Botschaft eines sterblichen Menschen zu verstehen, sondern als das autoritative Wort des Schöpfers Himmels und der Erde. Die Größe des Römerbriefes kommt nicht darin zum Ausdruck, dass in der Abfassung ein hochbegabter Theologe die Feder geführt hat, sondern dass darin Gott selbst zu uns spricht. In dieser Tatsache erkennen wir die Bedeutsamkeit der Berufung zum Apostelamt. Doch wie kam Paulus zu dieser großen Ehre, der maßgebliche Heidenapostel zu werden? Gottes unmittelbare Handeln in seinem Leben wird im Besonderen daran erkenntlich, dass er ihn zum Dienst am Evangelium aussonderte. Aussonderung. Schließlich sagt Paulus, dass er nicht nur ein Knecht Christi Jesu ist und nicht nur berufen wurde zum Apostel, sondern auch ausgesondert wurde, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen. Wann ist dies geschehen? Wann wurde er zum Zweck der Verkündigung der Heilsbotschaft ausgesondert? Galater 1, Vers 15 gibt uns die Antwort darauf. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleibe an ausgesondert und es durch seine Gnade berufen hat, wohlgefällig war, seinem Sohn in mir zu offenbaren. Dies bedeutet, dass Paulus lange vor seiner Bekehrung auf der Straße nach Damaskus, ja noch vor seiner eigentlichen Geburt, von Gott für die Heilsbotschaft ausgesondert worden war. Hier lüftet sich der Vorhang der Ewigkeit etwas, um uns einen kurzen Einblick in das souveräne Handeln Gottes zu gewähren. Der Allmächtige hatte es nicht nötig, sich unvermittelt quasi aus seiner Verlegenheit nach einer geeigneten Person umzuschauen, die die apostolische Rolle ausfüllen konnte. Er bereitete Paulus in einem langwierigen und komplizierten Prozess vor, am Evangelium zu dienen. Dies ist etwas Erstaunliches, wenn wir uns den Weg vergegenwärtigen, der vom Mutterschoß bis zur Bekehrung und zur Begegnung mit Jesus auf der Straße nach Damaskus führte. Vom Verfolger zum Verkündiger könnte man diese Episode überschreiben. In den ersten Versen dieses einzigartigen Briefes vernehmen wir also etwas von der Größe der unerforschlichen Weisheit Gottes, die Paulus in Kapitel 11, Verse 33 bis 36 anbetet. O welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Gott hat nichts dem Zufall überlassen in der Gründung, Festigung und Ausbreitung seiner Kirche. Er hat Paulus vor der Geburt ausgesondert. Er kaufte ihn durch den Tod seines Sohnes. Er berief ihn auf der Straße nach Damaskus zum Apostel. Er inspirierte ihn, den Römerbrief zu schreiben. Nicht nur die christliche Gemeinde in Rom jener Epoche, sondern alle Christen zu allen Zeiten und an allen Orten empfingen einen unermesslichen Segen, einzig durch die Lektüre dieses außerordentlichen Briefes. Auch wir sollten ihn erkennen, der souveränen Erfüllung des göttlichen Ratschlusses, anbetend vor Gott niederfallen. Gott, obgleich der erste Vers den Anschein vermittelt, als ob er etwas über den Autoren des Briefes aussagt, steht doch, wie wir nun gesehen haben, hinter jedem Ausdruck etwas viel Größeres. Gott erkauft ihn durch den Tod seines Sohnes. Gott berief ihn zum Apostel. Gott sonderte ihn noch vor seiner Geburt zum Apostel aus. Und er tat dies alles, damit seine Heilsbotschaft allen Völkern verkündigt werden würde. Es ist deshalb keineswegs falsch zu behaupten, dass wir schon im ersten Vers die Doxologie in Römer 11, Vers 36 anklingen hören. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen. Leon Morris, ein bekannter Neutestamentler, liegt genau richtig, wenn er sagt, Gott ist das wichtigste Wort in diesem Brief. Im Römerbrief dreht sich alles um Gott. Alles, worauf Paulus in diesem Brief hindeutet, nimmt Bezug auf Gott. Es liegt in unserem Interesse zu verstehen, was der Apostel über Gerechtigkeit, Rechtfertigung und dergleichen sagt. Wir sollten dabei aber seine gewaltige Fokussierung auf Gott nicht übersehen. Tatsächlich ist es so. Darin sehen wir den Hauptgrund, wieso der Römerbrief einen solch gewaltigen Einfluss auf das Leben unzähliger Menschen ausgeübt hat. Dass es ihn überhaupt gibt, verdanken wir einzig und allein dem Wirken Gottes. Jesus Christus erwählte, erkaufte und berief den Autoren zur gegebenen Zeit. Und nun übergibt er ihm das herrliche Evangelium des lebendigen Gottes selbst. Deshalb erblicken wir Gott in der Tiefe. Wir vernehmen ihn in der Höhe. Und wir erkennen ihn in der Mitte des Evangeliums. Deshalb kann die hinter dem Römerbrief liegende Absicht keine andere sein, als uns zu Gott zu führen. Was meint Paulus aber damit, wenn er den Ausdruck Heilsbotschaft Gottes verwendet, um eine vorläufige, aber dennoch tiefgründige Antwort zu geben, brauchen wir nicht in die Ferne zu schauen. In den Versen 2 bis 4 bedient sich der Apostel eines dicken Pinsels, um weit ausholend ein mentales Bild des Evangeliums zu zeichnen. Die Heilsbotschaft findet ihren Ursprung im göttlichen Ratschluss, der noch ehe die Welt erschaffen wurde, die zeitlichen und ewigen Geschicke der Menschen bis in alle Einzelheiten beinhaltet. Die Heilsbotschaft erfüllt die Prophezeiungen des Alten Testamentes hinsichtlich der Ankunft des Messias, dem Sohne Davids. Und sie spricht über den auferstandenen Christus, jenem in der Kraft des Höchsten eingesetzten Sohn Gottes, der nun über alles Geschaffene seine unumstößliche und absolute Macht ausübt. Indem uns nun das eindrückliche Bild eines großen, eines triumphierenden und herrschenden Messias vor Augen steht, ist eine angemessene Grundlage geschaffen, um Paulus die Möglichkeit zu geben, überzuleiten zur Erläuterung des Inhaltes der Heilsbotschaft. Das zuvor verheißene Evangelium. Das erste, was Paulus über das Evangelium sagt, stimmt mit dem soeben Gesagten überein. Es ist Gott ein großes Anliegen zu zeigen, dass das Kommen Jesu Christi, des verheißenen Messias, von göttlicher Seite aus schon lange geplant war, bevor es Realität wurde. Vers 2. Paulus wurde durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die Gott durch seine Propheten in den heiligen Schriften vorausverheißen hat. Betrachten wir folgende drei Punkte in Vers 2. Erstens, das Evangelium Gottes ist die Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen. Das Christentum ist keine neue Religion. Es ist die Erfüllung einer alten Religion. Der Gott des Alten Testamentes ist der Gott des Neuen Testamentes. Was er damals vorbereitet und verheißen hat, hat er im Kommen Jesu erfüllt. Zweitens, Gott hält seine Verheißungen. Hunderte von Jahren vergehen. Die Juden wundern sich, ob der Messias jemals kommen würde. Sie müssen schreckliche Leiden erdulden. Doch dann greift Gott ein und erfüllt sein Versprechen. Dies bedeutet, dass man Gott vertrauen kann. Er erfüllt sein Versprechen. Gott ist vertrauenswürdig. Es mag so aussehen, als ob er seine Verheißungen vergessen hätte. Aber er vergisst sie nicht. Deshalb ist Vers 2 nicht nur eine Aussage über den Inhalt des Evangeliums, sondern auch ein wesentlicher Grund, es für glaubwürdig zu erachten. Wenn wir erkennen, dass Christus Jahrhunderte vor seinem Erscheinen auf Erden angekündigt wurde und dass er in vielen Details die alttestamentlichen Prophezeiungen über den Messias erfüllte, wird unser Glaube gestärkt. Drittens, das Evangelium begegnet uns in heiligen, inspirierten Schriften, die wir in Ehren halten und ihnen glauben sollen. Beachtet die enorme Wichtigkeit des zweiten Verses im Hinblick auf unsere Lehre über die Schrift. Die Realität Gottes steht an erster Stelle. Als nächstes rückt die Verheißung in unser Blickfeld, dass Gott etwas Bestimmtes zu tun beabsichtigt. Dann erscheinen die Propheten auf der Bildfläche, durch die Gott seine Verheißung ausspricht. Bemerkenswert ist die hier verwendete Präposition durch seine Propheten. Gott bleibt der Redner. Zuletzt werden die Schriften die Heiligen genannt. Warum sind sie heilig, ausgesondert von allen anderen Schriften, einzigartig und kostbar? Weil Gott in ihnen spricht. Lies den Vers sorgfältig durch. Gott hat durch seine Propheten in den heiligen Schriften vorausverheißen. Gott verheißt in heiligen Schriften. Gott spricht in diesen Schriften. Dieser Aspekt ist es, der sie heilig macht. So versteht Paulus den Charakter der Schrift und so sollten wir ihn verstehen. Falls du dich jemals darüber gewundert hast, warum unsere Bibel heilige Bibel heißt, so findest du die Antwort in Römer 1, Vers 2. Und damit wir nicht die unmittelbare Wichtigkeit dieser Tatsache im Hinblick auf unsere Auslegung des Römerbriefes übersehen, möchte ich euch auf drei Dinge hinweisen. Paulus sieht sich in Römer 1, Vers 1 als ein Apostel Jesu Christi, der autoritativ als Christi-Beauftragter in der Gründung der Gemeinde redet und schreibt. In anderen Worten, tritt er auf und redet wie einer der Propheten des Alten Bundes. Paulus sagt uns in Korinther 2, Vers 13, und davon reden wir auch, aber nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern in solchen, wie der Geist sie lehrt, indem wir geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache verbinden. In anderen Worten beansprucht Paulus für seine Lehre eine besondere geistliche Inspiration. In 2. Petrus 3, Vers 16 sagt Petrus, dass es bestimmte Menschen gibt, die die Briefe des Paulus zu ihrem eigenen Verderben verdrehen. Der Apostel Petrus reiht die Briefe des Paulus in die gleiche Kategorie der Heiligen Schriften ein, von denen wir hier lesen. Dies ist der Grund, warum die Auslegungspredigt solch ein ernster und wichtiger Gesichtspunkt einer geistig lebendigen Gemeinde ist. Wir glauben, dass der Brief des Paulus an die Römer Gottes Wort ist. Nicht nur das Wort eines Menschen. Das Evangelium wurde in heiligen Schriften verheißen, die von Gott inspiriert wurden. Und das Evangelium schließt sich uns auf und wird bewahrt in heiligen Schriften, die von Gott inspiriert wurden. Dies ist es, was wir glauben. Und darin wird der große Unterschied deutlich, wie wir die Wahrheit und die Lehre und das Predigen und den Gottesdienst und alles andere in der Welt ansehen. Der erste Gedanke, den Paulus über das Evangelium Gottes ausspricht, ist also der Umstand, dass es vor langer Zeit geplant, als er vorher prophezeit war. Es ist die Heilsbotschaft Gottes, die Gott durch seine Propheten in heiligen Schriften voraus verheißen hat. Der zweite Gedanke, den Paulus uns über das Evangelium Gottes ausspricht, ist die Tatsache, dass es von seinem Sohn handelt. Die Heilsbotschaft Gottes, die Gott durch seine Propheten in den heiligen Schriften voraus verheißen hat, nämlich die Heilsbotschaft von seinem Sohn. Christus ist im Brennpunkt. Der Sohn Gottes ist der Dreh- und Angelpunkt der Heilsbotschaft Gottes. Es ist wichtig, dass wir zwei Punkte hinsichtlich des Sohnes Gottes sofort richtig verstehen. Wenn nicht, werden wir in die Irre gehen. Erstens, der Sohn Gottes existierte schon, noch ehe er Mensch wurde. Römer 8, Vers 3 gibt uns darüber Auskunft. Denn was dem mosaischen Gesetz unmöglich war, das, worin es wegen des Widerstandes des Fleisches ohnmächtig war, Gott hat es vollbracht, nämlich die Sünde im Fleisch verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen sandte. Gott sandte Jesus, indem er ihm einen menschlichen Körper gab. Also existierte Jesus Christus als Sohn Gottes, bevor er Mensch wurde. Dies bedeutet, dass Christus, der Sohn Gottes, in einer ganz einzigartigen Weise ist und war. Nicht in der Weise, wie wir Söhne Gottes sind. Zweitens, Christus ist selbst Gott. In Römer 9, Vers 5 sagt Paulus im Hinblick auf die Privilegien Israels, denen die Erzväter angehören und aus denen der Messias dem Fleisch nach stammt, der da Gott über alles ist, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Und in Kolosser 2, Vers 9 sagt Paulus, denn in ihm, in Christus, und die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Somit meint Paulus, wenn er über die Heilsbotschaft Gottes von seinem Sohn spricht, dass darin der göttliche, der präexistente Sohn im Brennpunkt steht. Im Evangelium Gottes geht es nicht darum, dass Gott die Angelegenheit der Menschen in einer besseren Art und Weise regelt. Es handelt sich vielmehr um Gottes außerirdisches Eingreifen in die Angelegenheit der Menschen in der Person seines Sohnes, der das vollkommene Ebenbild des Vaters und selbst Gott ist. Indem Paulus als erstes sagt, dass das Evangelium Gottes vom Allmächtigen verheißen, also geplant war, lange bevor es diesbezüglich irgendetwas geschehen war, und als zweites verdeutlicht, dass es sich um seinen Sohn dreht, legt eine ungeheure Bedeutung auf die Heilsbotschaft. Der souveräne Schöpfer des Universums hat Gutes für diese Welt im Sinn. Und sein Sohn steht im Zentrum seines Heilsplanes. Der dritte Gedanke, den Paulus über das Evangelium Gottes äußert, betrifft die Herkunft und Identität Jesu Christi. Diese ist nach dem Fleische aus Davids Nachkommenschaft hervorgetreten. Christus, der Sohn Davids. Dass Jesus Christus der Sohn Davids war, gibt uns sofort zweierlei zu verstehen. Erstens, der Sohn Gottes wurde ein Mensch. Er wurde geboren. Die Arbeit, die er zu verrichten hatte, die Mission, die er zu erfüllen hatte, ließ es notwendig werden, dass er eine menschliche Existenz annahm, ohne sein göttliches Wesen zu verlieren. Gott erwählte sich nicht einen Menschen und machte ihn zum Sohn. Er beschloss, seinen ewigen, eingeborenen Sohn Mensch werden zu lassen. Zweitens, Jesus Christus war ein Abkömmling aus der Linie des Königs Davids im Alten Bund. Warum ist dies ein Teil der Heilsbotschaft? Warum ist dies eine frohe Botschaft? Die Antwort lautet, alle Verheißungen des Alten Testamentes hingen vom Kommen des Messias, des Gesalbten ab, der in der Linie Davids als König regieren würde. Er würde die Feinde Gottes besiegen und Gerechtigkeit und Frieden für immer bringen. Schauen wir uns zwei alttestamentliche Verheißungen an. Jeremia 23, Vers 5. Es kommt die Zeit, so lautet der Ausspruch des Herrn, da will ich dem David einen rechten Spross erwecken. Der wird als König herrschen und mit Weisheit handeln und Recht und Gerechtigkeit im Lande walten lassen. Oder Jesaja 11, Vers 10. Und an jenem Tage wird es geschehen, da werden die Heidenvölker den Wurzelspross Isais aufsuchen, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Wohnstätte wird voller Herrlichkeit sein. Das Evangelium Gottes ist demnach eine frohe Botschaft, dass jetzt nach Hunderten von Jahren Gott begonnen hat, seinen Plan und seine Verheißung zu erfüllen, dass ein König in der Linie Davids kommen würde. Und wie uns Jesaja 9, Verse 5 und 6 zu verstehen gibt, wird folgendes Realität werden. Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn wird uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird. Und sein Name lautet Wunderrat, Heldengott, Ewigvater, Friedefürst. Seine Herrschaft wird weitreichen und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids. Und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in alle Ewigkeit. Das Evangelium Gottes ist also eine frohe Botschaft, dass die Zeit erfüllt ist und das Königreich Gottes bevorsteht. Das Kommen des Sohnes Gottes in diese Welt war das Kommen des Sohnes Davids, des verheißenen Königs. Er würde über den Nationen regieren und über die Feinde Gottes triumphieren. Und seine Herrschaft würde durch Gerechtigkeit und Frieden gekennzeichnet sein. Genau auf diese Tatsache deutet Jesaja 35, Vers 10 hin. Sondern nur die aus der Gefangenschaft Erlösten werden darauf wandern. Und die vom Herrn in Freiheit losgekauften auf ihr Heimkehren und mit Jubel nach Zion gelangen. Und ewige Freude wird ihr Haupt umschweben. Wonne und Freude werden ihnen zuteil werden, aber Kummer und Seufzen müssen entfliehen. Vers 3 spricht dies im Besonderen über das Evangelium Gottes aus. Das Kommen des Sohnes Gottes als dem Sohn Davids würde nie endende Freude, ja ewige Glückseligkeit in der Gegenwart Gottes bedeuten. Für die Erlösten des Herrn, zuerst in der Gemeinde und schließlich im Himmel für alle Ewigkeit. Aber es gibt noch etwas anderes, das Paulus über das Evangelium Gottes sagt. Es gibt noch etwas anderes. Denn es war nicht nur geplant und verheißen, bevor diesbezüglich etwas geschah. Und es betraf nicht nur seinen göttlichen, präexistenten Sohn. Und es war nicht nur eine frohe Botschaft, dass dieser Sohn als der menschliche Sohn Davids geboren würde, um die Hoffnungen des Alten Testamentes zu erfüllen und die Träume der Gerechtigkeit und des Friedens und der Freude im Königreich Gottes Würdigkeit werden zu lassen. Sondern Paulus sagt uns in Vers 4 etwas, das sowohl erschütternd als auch beglückend ist. Es sagt, dass Gottes Sohn in Macht erwiesen wurde durch den Geist der Heiligkeit aufgrund seiner Auferstehung aus den Toten. Die Heiligkeit und Macht des Heiligen Geistes. Warum habe ich gesagt, dass dies erschütternd ist? Die meisten Juden zur Zeit des Paulus erwarteten, dass der Messias mit politischer Macht auftreten würde, die Herrscher der Welt, die Römer, besiegen würde und ein irdisches Königreich in Jerusalem errichten und für immer triumphierend in der Mitte seines Volkes leben würde. Aber Paulus sagt uns in Vers 4, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Der Sohn Davids starb. Er starb. Diejenigen, die dachten, er sei der Messias, waren bis aufs Tiefste erschüttert. Messias sterben nicht. Sie leben und erobern und regieren. Sie werden nicht gefangen genommen und ausgepeitscht und verspottet und gekreuzigt. Sie lassen ihr Volk nicht in der Not und im Elend zurück. Dies war absolut niederschmetternd. Wir aber haben gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen würde. Wir aber haben gehofft. Paulus wird in den Kapiteln 3, 5 und 8 auf das Thema des Todes Christi zurückkommen. Aber im Moment geht er sofort zu dieser beglückenden Tatsache des Evangeliums über. Der tote Messias, sagt Paulus in Vers 4, dieser tote Messias wurde von den Toten auferweckt. Das ist das Herz des Evangeliums. Und Paulus nennt zwei Aspekte, die im Hinblick auf diese Auferstehung bedeutsam sind. Erstens, die Auferstehung von den Toten geschah durch das Wirken des Geistes der Heiligkeit. Was bedeutet dieser Ausspruch? Geist der Heiligkeit. Ich verstehe darunter zweierlei. Der Heilige Geist erweckte Jesu von den Toten. Ich entnehme dies Römer 8, Vers 11, wo Paulus sagt, und wenn der Geist des Herrn, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen in euch wohnenden Geist. Dies lehrt uns, dass der in uns wohnende Heilige Geist uns ebenso von den Toten auferwecken wird, wie er Christus zum Leben zurückbrachte. Der Heilige Geist war also an der Auferstehung Jesu von den Toten beteiligt. Aber warum verwendet Paulus diese ungewöhnliche Bezeichnung? Geist der Heiligkeit, die wir nirgendwo sonst im Neuen Testament vorfinden. Ich schlage euch folgende Bedeutung vor. Der Umgang mit Toten war ein schmutziges Geschäft. Als König Saul den Totensammel anrufen wollte, wandte er sich an die Hexe von Endor. Es war ein im Geheimen durchgeführtes und unerlaubtes Geschäft. Barsag und Zabora waren Gräuel in Israel. Wenn die Toten tot sind, sollte man sie alleine lassen und sich nicht mit ihnen weiter abgeben. Die Teilnahme an Seancen war und ist für Gläubige unerlaubt. Das Befragen von Toten ist eine Art schwarze Magie, nicht etwas Schönes, Reines, Heiliges. Alles nur nicht das. Das Gerede von einem exekutierten Mann, der von den Toten wieder auferweckt wurde, musste in den Ohren vieler absolut schrecklich, ekelhaft und schmutzig geklungen haben, wie dunkle Zauberei. Demgegenüber legt Paulus die Betonung auf das genaue Gegenteil. Christus wurde von den Toten durch den Geist der Heiligkeit auferweckt, nicht durch einen dunklen, befleckten oder bösen Geist, sondern durch den Geist des lebendigen Gottes selbst. Dieser Geist ist im Besonderen durch seine Heiligkeit gekennzeichnet. Er hat sich nicht durch die Auferweckung Jesu verunreinigt. Es war eine heilige Handlung, die er vollführte. Sie war richtig und gut, rein und schön. Sie verherrlichte vor allem Gott. Anders ausgedrückt, sie war heilig. Durch die Auferstehung wurde Christus als Sohn Gottes in Macht erwiesen. Die Schlüsselwörter in diesem Halbsatz sind die folgenden. In Macht. In Macht. Ich gehe davon aus, dass diese beiden Wörter den Ausdruck Sohn Gottes modifizieren. Der Punkt ist nicht, dass Christus nicht der Sohn Gottes vor der Auferstehung war. Der Punkt ist vielmehr, dass Christus durch die Auferstehung vom Sohn Gottes in Niedrigkeit, also mit menschlichen Beschränkungen und Schwachheit, übergeht zum Sohn Gottes in Macht. Vom Sohn Gottes in Niedrigkeit übergeht zum Sohn Gottes in Macht. Und das geschah durch die Auferstehung. Die Schlüsselwörter sind in Macht. Dies ist genau das, was Jesus meinte, als er nach der Auferstehung sagte, alle Macht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Das gleiche meint Paulus im 1. Korinther 15, Verse 25 und 26. Denn er muss als König herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. In anderen Worten, Jesus ist der messianische König. Er regiert über diese Welt. Bald wird er allen seinen Feinden den Fuß auf das Genick legen. Es wird der Tag kommen, wenn er aus seiner unsichtbaren, aus dem unsichtbaren Herrschaftsbereich hervortreten wird und in sichtbarer Herrlichkeit sein Königtum offen in dieser Welt errichten wird. Das ist genau das, was Paulus mit der Aussage Sohn Gottes in Macht meint. Jesus Christus herrscht jetzt. Er vollführt die Absicht und erreicht das Ziel, das er sich mit seiner Gemeinde in dieser Zeit vorgenommen hat. Er vollführt seine Absicht und erreicht sein Ziel, das er sich mit seiner Gemeinde in dieser Zeit vorgenommen hat. Der Tag kommt, wenn Christus jeden Feind besiegt haben wird und sich jedes Knie vor ihm niederbeugen und ihn als Herrn zur Ehre Gottes des Vaters anbieten wird. Das wird der Höhepunkt der Weltgeschichte sein, auf das das Evangelium Gottes hindeutet. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Dass du bereit gewesen bist, Mensch zu werden. Und dass du dazu bereit gewesen bist, dich am Kreuz auf Golgatha für uns dahin zu geben. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du dein Blut für uns vergossen hast, auf das wir Vergebung unsere Sünden empfangen dürfen. Hab Dank dafür, dass wir an dich glauben dürfen, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben, geschenkt hast, dass wir nun geistliche Wahrheit begreifen können, dass wir gemäß deinem Wort unser Leben führen können, dass wir einzig und alleine nur noch dieses Ziel verfolgen, den Vater im Himmel und dich selbst zu verherrlichen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir diese Worte der Wahrheit, diese Worte des Lebens hier verkündigen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du in uns neues geistliches Leben wirkst. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, dass du neues geistliches Leben hier an diesem Ort wirkst. Dass wir von innen heraus erneuert werden, dass wir dich so sehen, wie du tatsächlich bist. Als der allmächtige Gott Himmels und der Erde. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns zubereitest, dass wir deine Zeugen hier in dieser Mitte, in dieser Stadt sein dürfen. Gebrauch du Pastor Ludwig Rühle, gebrauch du die Familie Brahmer, gebrauch du jede einzelne Familie hier, jede einzelne Person hier, um von dir Zeugnis abzulegen. Und dass noch andere Menschen gerade diese Heilsbotschaft, von der wir soeben gehört haben, vernehmen und zu dir kommen im Glauben, ihr Leben dir weihen, dir danken, für dich leben möchten. Herr Jesus, baue du deine Gemeinde hier vor Ort, dir allein zu Ehren, dir allein zum Lobpreis. Amen.